Im heutigen Podcast «Nachgefragt» widmen wir uns dem Zusammenhang zwischen dem Sport, der Erhaltung von Gesundheit und der Zusammenarbeit mit der Medizin, wenn es bei einer ernsthaften Erkrankung eine Hilfe braucht. Ich bin der Kurt Eschbacher und heute an einem ganz besonderen Ortsgast, im OIM in Cham. Es ist ein einzigartiges, hochmodernes Zentrum für Spitzensport, Rehabilitation und Forschung. Mein Gesprächspartner ist der Dr. Marco Teugo. Er ist der wissenschaftliche Leiter vom OIM. Und der Marco Teugo gilt ein bisschen als Dr. Muscle, denn er ist eine Art Papst von der Muskelphysiologie und ein Experte in Sachen Training für Spitzensportler. Marco, wenn ich dich anschaue, der sitzt da, ein sehr muskulöser Mann vis-à-vis von mir. Wie viel Zeit brauchst du, um jetzt den Körper in dieser Form zu behalten?
Das ist gerade eine schwierige Frage zum Anfang. Also ich kann einfach mal sagen, was ich heutzutage mache, aber eigentlich ist das, was ich schon seit sehr vielen Jahren praktiziere. Ich stehe typischerweise am Morgen um 3 Uhr auf. Und,
Morgen um drei, genau.
Und das Erste, was ich dann mache, also 5 Minuten, nachdem ich aufgestanden bin ich schon auf dem Velo, für gut eine halbe Stunde. Das ist für mich ja auch ein bisschen philosophische Angelegenheit. Die Welt ist noch ganz ruhig am Morgen früh und die beste Zeit eigentlich zum Nachdenken, zum Gedanken sammeln und büscheln. Und dann mache ich mich langsam auf den Arbeitsweg, hier nach Cham. Und 6:30 ist die zweite Trainingseinheit. Das ist dann mehr krafttrainingsorientiert. Und dann arbeite ich den ganzen Tag. Und so gibt es dann nochmal eine Trainingseinheit wieder auf dem Velo.
Und wenn du schlafst?
Ja, das, was halt dann noch übrig bleibt.
Im Ernst? Also, wenn gehst du ins Bett?
Ja, also ich würde sagen, das Ziel ist oft, dass ich spätestens um 9 Uhr im Bett bin. Mhm. Aber jetzt kommt es aber. Die Realität ist oft ein bisschen anders. Das ist typischerweise zwischen 9:30 oder 10:30.
Ja. Seit wann hast du jetzt in dem Sinn dich anfangen, über Muskeln informieren und auch das ganze technologische Wissen dir erarbeitet?
Das hat sehr früh angefangen. Ich habe mich schon sehr früh, schon als Jugendlicher, angefangen zu interessieren für die eine Art Veränderbarkeit für die sogenannte Plastizität vom Körper, aber die kommt ja immer auch gemeinsam mit der Plastizität vom Geist. Und das hat mich schon immer extrem fasziniert. Und ich habe dann einfach mal angefangen für mich, weißt du, mit dem Körpergewicht ein bisschen trainieren. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und so ist eigentlich dann auch mein wissenschaftlicher Durst immer grösser geworden, weil niemand hat je können meine Fragen beantworten, warum bzw. wie denn das genau funktioniert, dass jetzt mehr Kraft kann entwickelt werden oder wie eine Muskulatur sich wirklich anpasst an die Reize, wenn sie da sind, aber eben auch, wenn sie fehlen. Und so habe ich beschlossen, ich muss dem ganz offensichtlich selber wirklich auf den Grund gehen. Und ich habe auch im Studium immer wieder die Erfahrung gemacht, ja, man kann die Fragen einfach nicht richtig beantworten. Und so ist es immer weitergegangen während der Doktorarbeit etc. als Oberassistent an der ETH und an der Uniklinik Balgrist. Und schlussendlich hat mich das alles eigentlich zu dem auch geformt, wo ich bin. Ja.
Wieso sind Muskeln so etwas Wichtiges beim Menschen?
Ich würde vielleicht die Frage zuerst so beantworten, was ist bis anhin so ein bisschen das Bild von Muskeln. Man hat es ja oft eben assoziiert mit einfach Ästhetik. Man ist vielleicht ein bisschen gut ausgesehen oder wenn es extrem entwickelt ist, auch ein bisschen etwas Abweisendes beziehungsweise ein bisschen etwas Abstoßendes für gewisse Leute.
Es gibt ja so Ausdrücke, Muskelprotz, wo ja kein Kompliment ist für
genau,
den Menschen.
Genau. Aber das Bild hat sich wirklich in den letzten Jahren stark verändert, und zwar eben auch wissenschaftlich, weil immer klarer geworden ist, dass die Muskulatur oder Muskeln als eigentliches Organ oder als wie eine Drüse eigentlich muss verstanden werden. Und einerseits ist das Muskelgewebe oder die schiere Menge an Muskulatur, kann man sehen, wie ein Reservoir für die sogenannten Bausteine von Proteinen, wir sagen dem Aminosäuren. Mhm. Und die sind extrem wichtig für ganz viele Prozesse im Körper. Und wenn du zu wenig hast von dem, also jetzt gerade zum Beispiel Situationen, wo sehr schnell sehr viele Aminosäuren gebraucht werden, zum Beispiel bei Verbrennungsopfer, dort ist wirklich entscheidend, mit wie viel Muskeln man in so ein Unglück eigentlich hineinkommt, weil das ist überlebensentscheidend. Und das Zweite ist natürlich, dass aus diesen Muskeln, wenn man sie eben braucht durch Training, Botenstoffe ausgeschüttet werden, die ihre Wirkung in ganz vielen Körperorganen eigentlich zustande bringen. Und das ist die eigentliche Grundlage, warum das Training gesund ist und so vielfältig gesund ist in verschiedenen Dimensionen.
Und um jetzt umgekehrt noch definiert zu haben, was macht ein Muskelverlust beim Menschen aus?
Es kommt natürlich immer darauf an, von wie viel Verlust man redet. Also ich würde sagen, es gibt irgendwo einfach eine kritische Grenze, wo die Positivwirkung, die normalerweise Muskulatur hat, verloren geht und es ein Risikofaktor wird. Eben ein Risikofaktor, der dann sogar so weit gehen kann, dass es überlebensentscheidend ist. Wenn es zu wenig Muskeln hat oder die Funktion von der Muskulatur zu wenig gut ist, dann können eben Sachen passieren, die man normalerweise nicht will. Sturzgefahr beispielsweise wird grösser, weil man weniger schnell auf das und weniger gut auf das kann reagieren. Es hat ganz viele negative Auswirkungen, die man aber auf dem Zeitstrahl nicht alle unmittelbar erfahren muss. Man erfährt es einfach dann, wenn es eben zu spät ist eigentlich. Darum sollte man sich darum kümmern, wenn man das Gefühl hat, es sei alles gut.
Also rechtzeitig genau. Das als Teil von seinem Lebensstil und zu sehen,
wirklich
rechtzeitig dafür zu sorgen, dass man genügend Muskeln hat.
Ganz genau.
Es gibt ja viele junge Männer, hauptsächlich aber auch Frauen, die Muskeln eigentlich nicht jetzt als funktionelles Organ anschauen, sondern primär als Schönheitsideal. Wann ist zu viel Muskel falsch? Oder wann ist der falsche Muskelaufbau auch etwas Gefährliches?
Ich glaube, ein wichtiger Aspekt da ist, ich habe ja vorher gesagt, das ist ganz sicher gesundheitsbestimmend oder gesundheitsformend, wenn man eine gut ausgebildete Muskulatur hat und auch Kraft kann entwickeln. Aber es gibt natürlich eine Grenze. Also es ist nicht so, dass in jedem Fall mehr dann besser ist. Also so eine Extremausprägung, wie man es jetzt vielleicht sieht im Spitzenbodybuilding, das ist nicht das, was notwendig ist, um gesund zu sein auf muskuloskeletaler Ebene. Das ist nicht das, was ich eigentlich meine. Es ist eigentlich auch so, dass das, was die gesundheitlichen Effekte hervorruft, ist der Trainingsprozess an und für sich. Weil es gibt natürlich grosse interindividuelle Unterschiede, wie viele Muskeln man kann aufbauen bei einem bestimmten Reiz. Und es ist jetzt für den Körper nicht so entscheidend, ob jetzt das 5 Kilo sind oder 25 Kilo. Entscheidend ist, dass man den Prozess von dem Training immer wieder durchgeht. Das ist das, was Gesundheit am Schluss ausmacht. Nicht die schiere Menge an Gewebe, die man kann ansammeln kann. Und ich würde jetzt mal sagen, ungesund wird es dann, wenn es einem selber anfängt zu kontrollieren, anstatt dass man es kontrolliert. Also wenn man eigentlich
ein Sklave wird. Sucht, oder?
Genau, dann kann es wirklich dazu führen, dass auch zu Wahrnehmungsstörungen kommt. Das ist auch gut beschrieben in der Literatur, wo Leute zum Beispiel immer das Gefühl haben, sie sehen zu dünn aus oder zu schmal, obwohl sie eigentlich recht gut ausgebildete Muskulatur haben. Und dann haben wir definitiv eine Schwierigkeit, weil das natürlich dann auch dazu führt, dass der Weg noch relativ kurz ist, um dann auch vielleicht zu Mitteln zu greifen, die langfristig nicht nachhaltig sind.
Ja, kann man wirklich so sagen. Ja. Du bist technischer Leiter von diesem Wahnsinnsort, wo Spitzensportler auf Herz und Nieren untersucht werden und gefördert werden. Wie viel Technik kann man im Spitzensport anwenden, um die Leistung zu optimieren? Gibt es da Grenzen? Macht ihr alles auch noch mit technischen Mitteln? Oder wie muss ich mir so eine Trainingseinheit von irgendeinem Sprinter oder einem Kunstturner oder einem Eishockeyspieler vorstellen?
Ich denke, es ist wichtig, wirklich zum Verstehen. Das, was wir machen, ist, wir wenden einen wissenschaftlichen Ansatz an, um einen realen Nutzen können zu erzeugen bei den Athleten selber. Also da hat nichts einfach einen Selbstzweck. Man tut nicht einfach messen, damit etwas gemessen ist. Wenn du mit einem Messresultat nichts direkt kannst anfangen, oder wenn du nicht weißt, was die Zahlen bedeuten, dann musst du sie nicht messen. Das ist ja das auch ein Problem von all den Tracking-Methoden, die man hat. Also, nur weil jetzt noch jemand etwas aufleuchtet, heisst nicht, dass ein realer Nutzen durch das entsteht.
Das gilt für alle die mit ihren komischen Geräten joggen, oder?
Genau, wenn du das nachher nicht wirklich kannst verwenden kannst, um eine Steigerung anbringen in bestimmten Dimensionen von der Leistungsfähigkeit, dann bringt das ja nicht viel. Es ist eigentlich nur, es ist nur eine zusätzliche Ablenkung von dem, was du eigentlich solltest machen. Darum haben wir auch einen holistischen Ansatz, wo wir sagen, wir wollen ganz viele Disziplinen oder Fachkompetenzen kombinieren, um eine 360-Grad-Perspektive können zu erlangen über die verschiedenen funktionellen Kapazitäten, wenn ich denen sage, von den Athleten, um herauszufinden, okay, gut, ja, wo gibt es allenfalls Schwächen, wo gibt es Stärken. Und dann kann man gezielt an denen dann arbeiten, im Training, in der Therapie, aber auch in der Ernährung beispielsweise. Da gibt es ganz viele Sachen, die man kann optimieren kann. Punkt ist aber, am Schluss muss der Athlet oder die Athletin das können implementieren. Also, es muss so gemacht werden, dass das übergeht in einen Alltag.
In ihren Lebensstil.
In den Lebensstil hinein. Und es ist auch nicht so, dass es mit einmal erledigt ist, sondern es ist ein iterativer Prozess. Also, man misst, zieht Schlussfolgerungen daraus, wendet Massnahmen an, zusammen mit Athleten, und dann schaut man, wie gut hat das funktioniert. Also jedes Resultat ist eigentlich immer wieder der Ausgangspunkt für die nächste Iteration. Und so schaffen wir da. Man muss wirklich verstehen, was dahinter steckt. Das ist auch in unserem Slogan, steht ja «Powered by Science». Und das ist nicht einfach ein Slogan, das ist unsere Philosophie. Wir haben einfach ein Grundset von Denkensweisen, die wir applizieren, um versuchen, die Athleten eigentlich dort anzubringen, dass sie nachher ihre beste Performance können aufs Spielfeld oder ihrer Sportart an den Tag legen.
Der Ansatz und auch das ganze Gebäude mit allen Einrichtungen, das kann man sagen, ist weltweit einzigartig.
Das ist das, was eigentlich uns alle Besucher sagen, die von der ganzen Welt da herkommen. Das alleine bedeutet uns natürlich, wie soll ich sagen, es ist schön zu hören, aber ich habe jetzt zum Beispiel ja nie in der Konzeption von dem Ganzen, bin ich nicht in der ganzen Welt umeinander gereist und habe einfach ein bisschen geschaut, was machen denn die anderen, weil das ist ja immer retrospektiv. Das ist ja die Sicht auf das, was ja schon existiert. Und wenn du so eine Perspektive anwendest, dann kannst du ja nichts generieren, wo auf eine bestimmte Art und Weise auch ein bisschen disruptiv ist oder neuartig oder einfach fortschrittlich. Und darum, es ist schön zu hören, aber wir ruhen uns ja nicht aus auf den Lorbeeren, sondern wir versuchen täglich besser zu werden, Exzellenz zu erreichen.
Ich glaube, so wichtig ist für alle die, die das auch nicht kennen, dass das privat finanziert ist und das ist ein Finanzier, der dahinter steckt, der wirklich mit seinen Investitionen der Gesellschaft etwas zurückgeben will, was doch auch wieder sehr einzigartig ist.
Absolut. Und ich würde eben auch gerne anfügen, es ist nicht nur eine finanzielle Investition, sondern Dr. Strebel ist auch vom Herz her 100% investiert ins OIM. Er ist täglich vor Ort, arbeitet wie verrückt, ist mit Herzblut bei der Sache, setzt sich für alle ein, kommuniziert mit allen Athleten, das ist eindrücklich, ja, und sehr schön.
Kommen wir vom Spitzensport vielleicht wieder ein bisschen zurück zum Alltag. Wir sind in einer Gesellschaft, die immer weniger sich bewegt, leider. Und das gerade auch im Alterungsprozess vielleicht eben auch Muskulatur ein Problem wird. Was sind deine Empfehlungen jetzt als Spezialist, wenn man noch gesund ist und das Gefühl hat, es geht ihm gut, was nötig ist, um die Gesundheit möglichst lang zu erhalten?
Ich glaube, das Wichtigste ist einmal zuerst das richtige Mindset, also sich klar zu werden, was das eigentlich bedeutet. Weil es gibt ja viele, weißt du, Anfangsjahr irgendwo in einem Fitnesscenter ein Abo lösen.
Und dreimal gehen.
Mhm. Und dreimal gehen. Und dann ist das wieder gsi. Das Ganze ist eigentlich wie die Findung von einer neuen Identität. Also wenn man anfängt, muss einem wie auch bewusst sein, das Training geht weit über das, was man vielleicht im Moment denkt. Also das ist etwas, was man langfristig muss können aufrechterhalten. Und darum macht es eben auch Sinn, dass man einen Ort findet vielleicht oder eine Trainingsmethode oder einen Trainingsort, wo einem auch zusagt, wo man kann sagen, doch, ich kann mich auch committen zu dem und nicht immer eine Ausrede findet, warum das jetzt das nicht gegangen ist, zum nicht hinzugehen, sondern dass man sein Leben auch so organisiert, dass es eben möglich ist, dass das Training den Platz findet, der notwendig ist. Und es braucht ja nicht unbedingt ein ausgeklügeltes Fitnesscenter für das. Es gibt auch sehr viele Sachen, die man in der Natur kann machen kann, die gesundheitsfördernd sind oder auch mit dem Körper, eigenen Körpergewicht. Aber es ist klar, oder? Je weiter weg die Kompetenz ist, halt, die man anwenden sollte, desto weiter ist man halt eben auch mental, zum wirklich anfangen. Und am Schluss des Tages braucht es gar nicht so schaurig viel eigentlich für die gesundheitlichen Effekte. Also wenn Sie dreimal pro Woche, ich sage jetzt mal, ein strukturiertes Ausdauertraining machen und das mit zwei Krafttrainingseinheiten noch ergänzen, bist bestens bedient. Aber
man muss es machen.
Man muss es machen und wenn du dort bist, dann ist das der Fokus. Weißt, du kannst dann nicht dann noch auf dem Handy das noch das Mail bearbeiten. Oder, weißt, das geht so nicht. Oder? Also, das interessiert ja Muskeln nicht. Die Muskeln am Schluss interessiert nur, kommt der Reiz an, der mich dazu bringt, mich auf eine bestimmte Art und Weise anzupassen, besser zu werden, dass du das eben auch nachher im ganzen Körper so spürst und deine Organe halt eben auch.
Vielleicht noch ein bisschen als Denkhilfe. Ausdauer heisst wie lang und Kraft ebenfalls.
Ja, Kraft ist eigentlich mehr in Bezug auf die Stärke, die du kannst erzeugen, wenn du etwas bewegst. Also wie viel Kraft du kannst aufwenden. Und die Ausdauer bezieht sich mehr auf die Kapazität, die darauf abzielt, dass der Körper Sauerstoff aufnehmen kann, über die Lunge. Der Sauerstoff im Blutkreislauf kann transportieren, dank der Herzpumpkapazität. Und dass eben deine Muskeln auch den Sauerstoff können effizient und effektiv aufnehmen für die Verstoffwechselung. Und das ist eigentlich, worum es geht. Es ist nicht einfach ein bisschen, dass man nachher länger mag bei einer festgelegten Leistung, das ist das Resultat aus dem heraus. Aber das Entscheidende ist die zugrunde liegende Kapazität des Organismus. Und bei der Kraft ist es genau das Gleiche. Oder? Die Kraft ist immer eine Kombination von der Gewebemasse, Muskelmasse, aber auch wie gut dein Nervensystem eben den Muskel kann in Betrieb nehmen. Es ist also ein neuromuskuläres Produkt und darum ist es so wichtig, dass man das trainiert.
Dazu muss auch irgendwie von außen noch etwas zugeführt werden, sprich Ernährung. Was sind da deine jetzt wichtigsten Erkenntnisse, die jetzt auch für einen ganz normalen Mensch, nicht nur für einen Spitzensportler oder Sportlerin, Bedeutung haben?
Ich glaube, es fängt immer bei der Gesamtenergiezufuhr an. Die ist in unserem Breitengrad eigentlich wirklich kein Problem. Also da hat, glaube ich, niemand das Problem, genug Energie können zuzuführen. Und wenn das mal gewährleistet ist, dann denke ich, ist es wirklich wichtig für die meisten Menschen, aber speziell auch die halt wirklich strukturiert trainieren. Und ich hoffe eben, das sind immer mehr. Und auch die älteren Menschen, dass genug Protein kann zugeführt werden aus der Ernährung, in der richtigen Menge und in der richtigen Qualität über den Tag hinweg verteilt.
Was ist der beste Proteinlieferant?
Also als best würde ich einfach bezeichnen, ein Protein, das eine hohe sogenannte Proteinqualität aufweist. Und das misst man mit verschiedenen Methoden. Und typischerweise ist es halt eben so, dass tierische Proteinquellen, dazu gehört Fleisch, Fisch, aber natürlich auch Milchprodukte, ein effektiveres Aminosäurenprofil aufweisen für den menschlichen Körper, als das pflanzliche Protein tun. Das heisst nicht, dass man mit pflanzlichen Protein den Proteinbedarf nicht decken kann. Das Gegenteil ist der Fall. Aber man muss ein bisschen mehr wissen, wie man eine richtige Kombination anbringt. Und man muss auch wissen, dass es das pflanzliche Protein, dass man mehr von denen braucht, um den gleichen Effekt zu erzielen, wenn man vielleicht mit tierischem Protein hätte.
Dann gibt es für viele halt den Zusatz, irgendwelche Proteinpulver. Wo stehst du da dem gegenüber?
Also es gibt wissenschaftlich wirklich eine Handvoll Supplemente, wo man kann sagen, die bringen einen Zusatznutzen, wenn man trainiert. Eine Handvoll. Also viel weniger als der riesen Markt an Nahrungsergänzungsmitteln suggeriert. Und der Punkt ist halt, man sucht immer ein bisschen den Shortcut. Man sucht zuerst irgendein Supplement, das etwas verspricht, als dass man die Basics macht, also mit Basics meine ich jetzt wirklich Trainieren, eine gute Ernährungsbasis mit qualitativ hochwertigen Nährstoffen, die man zu sich nimmt. Und dann, über die Zeit, kann man dann vielleicht schauen, ob man noch das eine oder andere ein bisschen optimieren kann mit einem Nahrungsergänzungsmittel. Nicht umgekehrt. Also wenn die Basics nicht etabliert sind, dann bringen die Ergänzungen gar nichts.
Also tierische Ernährung oder tierische Produkte als Ernährung ist mal das eine, aber ich denke mir, es ist ja auch die Frage von der Kombination, oder?
Absolut.
Da gehört wahrscheinlich schon auch eine rechte Quantität Gemüse dazu und eventuell, vielleicht gerade auch, wenn man ein älterer Mensch ist, noch vielleicht ein Supplement an Protein jetzt in Form von Pulver oder von Flüssigkeiten.
Absolut, absolut. Und das einfach in Abhängigkeit von der totalen täglichen Proteinzufuhr, das ist eigentlich das Erste. Also wenn du zum Beispiel sagst, deine total tägliche Zufuhr liegt, ich sage jetzt mal, irgendwo zwischen 1,6 und 2 Gramm
pro Kilo Körpergewicht.
Genau,
oder?
Pro Kilogramm ja. Körpergewicht. Dann ist das das, was du pro Tag aufnimmst. Und das teilst du dann eigentlich auf in 3 bis 4 Portionen. Damit eben in dieser einzelnen Portion nicht zu wenig drin ist, um wirklich deine Muskulatur sinnvoll zu stimulieren. Darum sind eigentlich auch all die Produkte, die jetzt hat jetzt ganz viele Produkte, die angereichert sind mit Protein. Für die allermeisten von denen hat es eigentlich nicht wirklich eine wissenschaftliche Berechtigung, dass das Protein da drin ist.
Eine Marketingmaßnahme.
Ja, genau.
Du hast es mit Sportlern zu tun, die wirklich an Grenzen gehen, damit sie so Spitzenleistungen machen können. Wie ist deine Erfahrung, was passiert mit einer Sportlerin oder einem Sportler, der vielleicht plötzlich krank wird? Krank wegen einer Verletzung oder krank wegen jetzt vielleicht einer schlimmeren Diagnose wie zum Beispiel Krebs?
Ich denke, es passieren auch aus der Beobachtung 2 Sachen. Das eine ist, es gibt eine körperliche Einschränkung, die real ist. Also jetzt gerade bei einer Verletzung kommt das einfach logischerweise mit einer Beeinträchtigung vom, ja, beispielsweise von der Bewegung. Also die Person kann auch nicht mehr richtig trainieren, zumindest in dem, im Bereich vom Verletzungsareal. Und das Zweite ist das Psychologische. Quasi wie das Wissen, dass man eigentlich sollte oder eigentlich will, aber man kann nicht. Man ist wie eine Art gefangen im Körper. Oft ist es dann halt auch so, dass sich die Sportlerinnen ja lange auf etwas vorbereitet haben. Und dann auf einen Schlag wird das einem wie weggenommen. Und ich glaube, da ist auch, gibt es eben auch Gemeinsamkeiten mit generell Krankheitsfällen oder Krankheitserfahrungen, jetzt auch abseits vom Spitzensport.
Wie kann man dem begegnen? Was ist jetzt aus deiner Erfahrung aus der, es gibt ja sicher nicht einen Weg, aber was ist eine Möglichkeit, um das Gefängnis wieder zu durchbrechen und in dem Sinn erfüllenden Alltag zurückzukommen?
Ich denke, im Idealfall ist es natürlich das Vertrauen. Es braucht wie eine Art ein Urvertrauen in sich selber, dass man wird können durch diese Phase navigieren. Und da kann es natürlich auch förderlich sein, wenn das Umfeld entsprechend gut aufgestellt ist, dass man auch nicht eine sogenannte Saboteur hat, links und rechts, sondern ein Umfeld, das wirklich förderlich ist, um die Transition eigentlich oder den Lebensabschnitt halt auch wieder können zu meistern.
Und ein Urvertrauen zurückzugewinnen in seinen Körper.
Ja, das ist das, ja. Mhm. Aber es tönt natürlich jetzt einfacher, ja, natürlich, als das ist. Und das Urvertrauen, das muss ja von irgendwoher kommen. Das ist ja das, was ich vorher ein bisschen gemeint habe mit dieser Identität. Es muss also etwas sein, wo man sich aufgebaut hat innerlich. Wo man nicht sieht. Das siehst du nicht. Das manifestiert sich eben, es kommt erst zum Vorschein in so schwierigen Situationen, wo du dich wirklich kannst zurückbesinnen auf deinen innersten Kern. Und darum sage ich auch immer, das Training, es sieht ja so platt aus, weißt du, was ich meine? Es ist, wenn du ja mal Bilder siehst, die im Fernsehen vorhanden sind oder so, das ist alles so gegen aussen gerichtet. Aber für mich hat das eine ganz tiefe philosophische Dimension, weil wenn du trainierst, nimmst du jetzt zum Beispiel das Krafttraining und du gehst wirklich an deine Grenzen. Und je näher du dort hinkommst, erstens mal weisst du nie in jeder Trainingseinheit, wo sie genau ist. Das findest du erst raus, wenn du wirklich, du gehst immer weiter. Und je näher du dort hinkommst, desto mehr wirst du eigentlich konfrontiert mit all dem, wo du gewesen bist in deiner Vergangenheit, weil in dem Moment, die Gefühle, die du wahrnimmst, sind ja zum Teil Schmerzempfindungen, weil es so intensiv ist. Da kannst du dich eigentlich vergleichen, wie bist du früher mit dem umgegangen. Das passiert alles extrem unbewusst. Und aus dem heraus gibt es eigentlich dann Projektion von dem, wo du in Zukunft wirst sein. Und das ist für mich extrem philosophisch, weil wenn du das über Jahre hinweg machst, jeden Tag, das gibt dir die innere Sicherheit, dass du das kannst, auch wenn du keine Lust gehabt hast voran oder irgendwie, es ist mal ein schlechter
oder
Tag.
Wenn eben etwas passiert ist, wie eine Krankheit.
Es spielt keinen Ruckel. Es ist einfach wie, es ist einfach ein Teil von dir.
Ich glaube, gesellschaftlich hat man das lang gar nicht wahrgenommen und jetzt zum Teil durch Covid, aber auch als Konsequenz von vielen Krebstherapien, der Ausdruck Fatigue. Also wirklich jetzt eine tiefe Ermüdung, die man eigentlich fast nicht beschreiben kann und wo viele Leute auch das Gefühl haben, ja, das ist ja vielleicht ein bisschen psychologisch und nicht körperlich. Kennst du das jetzt auch bei deinen Sportlern, dass so etwas passieren kann nach einem Krankheitsfall?
Also in dem Ausmaß glaube ich es nicht, weil eben Cancer Fatigue ist wirklich ein Zustand von extremer Erschöpfung, der wirklich auftritt in der Behandlungsphase. Interessanterweise ist es natürlich so, dass in so einer Situation alle würden sagen, ja, es braucht dann Ruhe bei dieser extremen Erschöpfung. Aber es gibt eben auch wissenschaftliche Studien, die ganz klar zeigen, das Beste, was man dann kann machen oder sollte machen, ist das, was gegen die Intuition geht. Und das ist nämlich, sich zu bewegen. Das ist unter Umständen sogar effizienter oder effektiver als medikamentöse Behandlung oder im Versuch von der medikamentösen Behandlung von dem Zustand. Und der hat ganz sicher nichts mit eben Motivationsmangel oder so zu tun, sondern das ist ein ganz klar beschriebener Zustand, die Cancer-Bedingung. Und das würde ich nicht vergleichen mit dem, was vielleicht...
Ja, aber jetzt kann man ja sagen, das Fatigue-Syndrom mit dem Ratschlag verbunden, du sollst etwas machen, ist wie ein Vorwurf, dass man es doch eben nicht kann. Hast du da Ideen, wie man zum Beispiel mit so etwas umgehen könnte, gerade nach einer schweren Krebstherapie?
Ich glaube, wenn man in so einem Zustand drin ist, dann, wenn man die Identität nicht vorher schon aufgebaut hat, wird es schwierig, die einfach gerade so zu finden. Also woher auch? Also, man hat ja dann auch nicht nur eine örtliche Distanz vielleicht zu der Bewegung, weil man kein Mittel hat dazu, sondern auch eine geistige. Man weiß ja gar nicht, um was geht's, von was rede ich da jetzt eigentlich. Und ich denke, in so einem Zustand wäre es halt wirklich hilfreich, wenn wir eine strukturelle Einbettung hätten von Training und Bewegung in der Gesamttherapiemassnahmen, die halt angewendet werden bei Krebspatientinnen und Krebspatienten.
Also schon ab dem Moment von der Diagnose?
Im besten Fall.
Noch schon vorher logisch,
gell? Ja. Aber natürlich, ab dem Moment von der Diagnose müsste das schon eigentlich fix mit einbezogen werden.
Du hast selber auch Erfahrungen mit Erkrankungen von deinen Eltern, was Krebs anbelangt. Was hat die am meisten betroffen gemacht in diesem Zusammenhang?
Was das wirklich alles kann machen, nicht nur auf der körperlichen Seite, sondern eben auch auf der geistigen und auf der emotionalen Seite, mit wie viel Angst das eben auch verbunden ist und wie viele Hürden das plötzlich entstehen, für etwas, das vielleicht eben extrem neuliegend ist. Oder also wenn das Know-how rum ist. Und darum denke ich eben umso mehr. Es braucht wirklich ein gutes Umfeld auch, um den Zustand oder die Transition können zu tragen. Und es ist eben nicht einfach damit getan, zu sagen, ja, man macht das und dann tschüss.
Deine Mutter hat Krebs gehabt.
Zweimal
sogar. Mit dem Wissen, das du hast, kannst du helfen und wie?
Meine Aufgabe ist vor allem die, um immer wieder zu versuchen, dass das eben integriert wird. Mhm. Weil, weißt, bei jedem Rückschlag braucht es wieder eine zusätzliche Energie, um eigentlich wieder auf den Pfad zu kommen, wo man vielleicht schon drauf war. Weil man dann wieder anfängt zu überlegen und wieder neue Ängste vielleicht können führen kommen. Und natürlich auch verständlicherweise. Oder wenn jetzt eben jemanden hast, wo die Diagnosen erfährt oder eben dann eben auch die Therapie macht, da gibt es ja auch berechtigte Ängste. Oder? Also wird jetzt mein Immunsystem geschwächt beispielsweise, wenn ich jetzt noch zusätzlich trainiere. Oder? Und da ist halt eben auch wichtig, dass alle Involvierten, also auch Ärzte oder andere Kompetenzträger, die Awareness haben, also das Bewusstsein haben darüber und auch richtig können informieren beispielsweise. Und dass das eben auch könnte helfen dann. Ja.
Ich denke mir, sehr ein wichtiger Punkt. Oder? Es gibt jetzt glücklicherweise so viel effiziente Krebstherapien, wo die Krankheit nicht mehr zu einem Todesurteil machen, sondern zu einer chronischen Krankheit. Aber die Überlebenschancen haben massiv zugenommen. Und irgendwo habe ich das Gefühl, fehlt, und das hast du jetzt gerade angedeutet, fehlt in dieser Therapie der Teil. Wie überkomme ich wieder das Vertrauen in den Körper und was für Massnahmen sind nötig, wenn ich überlebe und das Glück habe, wieder geschenkte Jahre zu bekommen, welche Massnahmen sind absolut notwendig und hilfreich, um diesen Zustand zu erhalten?
Es ist eigentlich wie das Gleiche wie das, was eine normale Person, die nicht betroffen ist von der Krankheit, sollte machen. Nur mit dem Unterschied, dass die Dosierung eine andere ist. Es gibt auch bei den Patienten, gibt's ja, von Patient zu Patient gibt es ja riesige Unterschiede, wie vielleicht eine Therapie anschlägt, was für Nebenwirkungen das entstehen etc. Das ist etwas, das wirklich muss dosiert, individuell angepasst werden auf die Person. Und das braucht natürlich auch entsprechend das Know-how. Du kannst nicht einfach sagen, jetzt musst du intensives Ausdauertraining, das funktioniert ja nicht so. Das muss angepasst sein an die individuelle Situation. Und da gibt es eben dann auch viele Abstufungen, wo man kann wie eine Art feintunen kann. Und eben auch so, dass es nicht eine Überforderung entsteht und die Distanz noch grösser gemacht wird oder sogar dann noch eine Ablehnung daraus entsteht. Weil da gibt es auch Studien, die meisten wollen etwas machen. Aber es gibt mental zu viele Hürden. Und nicht nur mental, sondern eben auch vielleicht administrativ, logistisch. Ja, wo, was, wie? Wenn man könnte systematisch an diesen Sachen arbeiten und die aus dem Weg räumen und das eben viel organischer eigentlich versuchen zu integrieren in den ganzen Prozess, glaube ich, könnte man noch viel rausholen. Das ist eigentlich wie da, wenn wir machen mit dem Spitzensport. Wir versuchen ja auch, holistisch an das Ganze heranzugehen. Es ist nicht einfach etwas.
Ich glaube, es liegt schon daran, dass dank dem Fortschritt von der Wissenschaft so viel mehr ist möglich geworden zur Heilung einer Krankheit. Und irgendwo ist man dann natürlich ein bisschen bleiben stecken im Begleiten von den Menschen, wo man sich schlecht vorstellen kann, was die Krankheit mit ihnen macht und wie sie wieder in ein normales, gesundes Leben, wo Muskeln helfen, den Körper tragen, wo eine gesunde Lebensweise in der Ernährung, auch im Umfeld, in der Pflege von Freundschaften, Geborgenheit geben, um können, die geschenkten Jahre wieder zu geniessen.
Ja, es ist eigentlich eine grosse Studie publiziert worden, auch zu dem Thema. Wie sieht das aus, wenn eben nach der Therapie man Gruppen vergleicht von Krebspatienten, jetzt von Darmkrebs, die trainieren versus nicht trainieren. Über 3-8 Jahre hinweg. Und man kann ganz klare Unterschiede sehen, dass nach 3 Jahren eigentlich die Sterblichkeit geringer ist bei denen, die trainieren, relativ zu denen, die nicht trainieren. Und auch nach 8 Jahren der Gap immer noch vorhanden ist. Also das ist nicht einfach, wie man es gesagt hat, auch früher, Sport ist gesund. Nein, heute wissen wir, das ist so. Und es gibt eine mechanistische Basis, warum das so ist. Das ist eben das, was ich vorher gesagt habe, unter anderem mit den Botenstoffen, die ausgeschüttet werden, wo unsere Muskeln eigentlich wie eine kleine Apotheke, beziehungsweise eine sehr, sehr grosse Apotheke in unserem Körper ist und die Wirkung entfaltet auf ganz viele Organe. Man hat können zeigen, dass im Reagenzglas, beziehungsweise in vitro, wie man so schön sagt, wenn man die Stoffe entnimmt bei trainierten Krebspatienten, also die sogenannten Myokine oder das Sekretom, das entsteht nach dem Training, und das auf Krebszellen tut, dass dann sich die weniger stark vermehren. Also es gibt eine mechanistische Basis, wo ganz klar auch sagt, warum ist dann Training gesund.
Das ist eigentlich der beste Beweis, oder? Man hat jetzt das erwähnt bei Darmkrebspatienten gemacht, aber ich nehme an, dass das zweifellos auch eine Wirkung hat bei anderen Krebsarten. Was passiert mit dir, wenn du 3 Tage nicht trainiert hast?
Also ich würde sagen, das kommt eigentlich nie vor. Ich find immer einen Weg, zum etwas machen. Weil eben, Training ist, weißt, nicht etwas, das ich muss entscheiden muss. Jeden Tag. Wenn du in so einer Situation bist, dann glaube ich, ist Setup nicht optimal. Wenn du jedes Mal musst entscheiden musst, mache ich etwas oder mache ich es, das ist nicht optimal. Das muss so integriert sein, dass es wie automatisch eigentlich drin ist. Sonst ist es mehr ein mentaler Load als etwas anderes.
Das nehme ich jetzt mit, Marco. In meinem Alltag, und ich hoffe, ich kann das verändern, bis jetzt ist es immer so gewesen, dass ich immer haben müssen sagen, so, jetzt musst du. Und es soll anders werden, und ich hoffe, ich schaffe das. Jetzt kann ich.
Ja, und sonst meldest du dich. Ich kann schon dafür sorgen.
Ist das ein Versprechen?
Ja, das ist ein Versprechen. Okay. Ja.
Danke vielmals für
sehr
das
gerne, ja. Danke
sehr
dir,
schönen und ja. auch sehr bereichende Gespräch. Danke
vielmals, Marco.
Das, meine Lieben, ist vor der Sommerpause die letzte Episode von «Nachgefragt». Ich gehe jetzt in eine Auszeit, bis ich dann wieder Mitte August mit einem Best-of der berührendsten und spannendsten Momente von allen «Nachgefragt» von früher wieder bei euch zurück bin. Jetzt wünsche ich euch eine tolle Sommerzeit und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es heisst «Nachgefragt».